Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Alexander Robotnik aus Florenz ist das. Die knapp 70 Minuten des January 2014 Mixes gibt es übrigens als freien Download bei der Musikplattform Soundcloud.
Robotnik ist beim Club Transmediale Teil des gerade in Berlin stattfindenden Kunst-, Technik- und Medienfestivals Transmediale. Wichtiger Teil ist dort auch immer die Ausstellung künstlerischer Exponate, die sich mit dem Spannungsfeld zwischen Kunst, Technik und digitalem Unternehmertum beschäftigen.
Ja, und viele dieser Exponate, die wurden nicht fertig angeliefert, sondern sie entstanden in 2 Tagen unmittelbar vor dem offiziellen Startschuss zur Transmediale beim sogenannten Art Hack Day. Und dabei wurden die Kunstwerke unter Zeitdruck direkt auf den Ausstellungsflächen geschaffen. Matthias Finger war dort und hat sich den kreativen Prozess für uns mal angeschaut.
Dani Plöger liegt auf dem Fußboden mit freiem Oberkörper. Ein Mann mit Chirurgenhandschuhen reinigt eine Stelle kurz unter Plögers Bauchnabel. Antiseptisch. 26 Kupferdrahtschlingen werden dem niederländischen Medienkünstler eingenäht. Das Metall stammt aus einer Spule eines alten Fernsehers. Fundort Nigeria.
Wir haben dort Elektromüll gesammelt, das aus Europa verschickt wurde nach Nigeria. Und wir haben das halt zurückgeholt. Das ist diese Installation hier. Also hier habe ich so eine Spule und genauso ist es auf meinem Körper.
Elektroschrott als Implantat, präsentiert als Live-Performance auf dem Art Hack Day. Ein innovativer Recyclingansatz. Afrika erstickt in all den kaputten Computern, HiFi-Anlagen und Handys, die wir Europäer nicht selbst entsorgen.
Während des Festivals, während der Ausstellung, werde ich ein elektromagnetisches Pulssignal ausstrahlen. Und ich werde dann an bestimmten Uhrzeiten hier in der Ausstellung auch stehen, neben einem Magnetometer, wo man dann halt sehen kann, dass mein magnetisches Feld sich ein- und ausschaltet. Das ist die Arbeit sozusagen.
Für ihre Arbeiten bekommen die Künstler kein Geld. Dabei zu sein ist Ehre genug. Viele sind bereits mit Ideen für Exponate in Berlin angereist. Innerhalb von 48 Stunden gilt es, sie umzusetzen. Die meisten Teilnehmer sind beides in einem, Hacker und Künstler. Olof Matte aus Schweden organisiert den Hack-Marathon.
Bisher dachte man, Künstler und Hacker sind grundverschiedene Menschen. Aber jetzt gibt es einen neuen Typus, der beides vereint. Für manche Künstler ist Hacking ein künstlerisches Werkzeug. Und es gibt Computerexperten, die sich nicht als Künstler bezeichnen würden, aber ihre Arbeit nehmen viele als Kunst wahr.
Der Art Hack Day soll die Entstehung eben dieser Kunst transparent machen. Christopher Gansing, ebenfalls ein Schwede, ist künstlerischer Leiter der Transmediale und versucht sich an einer Klärung des Begriffs Art Hack.
Es ist nicht hier unbedingt nur Computer hacken, aber auch Kunst, den Kunstausstellungsformat zu hacken. Ja. Also es gibt so eine Art von auch so Instant-Kreativität innerhalb dieses Begriffs des Hacking, dass man mit das arbeiten, so direkt am Ort.
75 Teilnehmer schrauben in einem Saal vor sich hin und nennen das, was dabei herauskommt, selbstbewusst Kunst. Traditionelle Vorstellungen von künstlerischem Schaffen werden bis zur Belastungsgrenze beansprucht.
Es ist eigentlich eine total schöne Sache. Also es ist einfach total nett mit so vielen Leuten, die alle irgendwie was vor sich hin löten oder basteln und kreativ sind, zusammenzuarbeiten. Ist stressig und man kriegt halt nicht viel hin, weil auch die Zeit so kurz ist, aber es ist super, ich genieße das total.
Tina Tonagels Arbeit passt haargenau zum Thema der Transmediale in diesem Jahr. Afterglow, das digitale Nachglühen. Was passiert mit unseren Daten und unseren Geräten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Glühen sie trotzdem weiter im digitalen Abklingbecken? Tonagel macht glühende Drähte hörbar mit einem Kontaktmikrofon in einem aufgeschlitzten Toaster.
So, jetzt nehme ich das Kabel von dem Toaster, stecke das in diese präparierte Steckdose, die ich dann ansteuern kann. So, jetzt hoffe ich mal, dass das auch alles klappt. Kommt jetzt nicht so rüber in einem Soundbeispiel, aber das ist so der Ausgangspunkt, dass manche Sachen einfach wirklich wunderschöne Geräusche machen, die man anders gar nicht erzeugen kann.
Dani Plöger hat den Piercing-Eingriff unbeschadet überstanden. Ein rundes Loch in seinem T-Shirt gibt den Blick frei auf die Kupferschlaufen, die aus seinem Bauch ragen. Mit der implantierten Spule will er den utopischen Glauben an Cyborgs hinterfragen. Menschen, die durch implantierte Computerchips leistungsfähiger, schneller, klüger werden. Die Spule wird nach der Transmediale übrigens wieder entfernt. Doch vorher gibt es Ärger mit dem Hausmeister.
Okay, das Gesetz hat gesprochen. Es gibt Probleme wegen der Ausstellung. Wir dürfen das da nicht hinlegen, weil das ein Sicherheitsproblem ist oder so.
Wer hat das gesagt? Eines seiner Schrottexponate, ein aufgeklappter Koffer voller Elektronikmüll, liegt mitten im Eingangsbereich zur Ausstellungsfläche. Auf der Transmediale, im Haus der Kulturen der Welt in Berlin.
Wer auf dem Berliner Medien-, Technik- und Kunstfestival Transmedial unterwegs ist, kann also über Elektroschrott stolpern, sich Exponate anschauen oder auch an Diskussionen teilnehmen. Der Molekularbiologe Rüdiger Trojak ist als Biohacker auf der Transmediale und hat dort zum offenen Umgang mit genetischen Daten und ihren Anwendungen referiert.
Ja, nach Art Hacking, also eine weitere neue Hacking-Form, Biohacking. Wir haben Rüdiger Trojak gestern getroffen und wollten von ihm als erstes wissen, was Biohacking eigentlich ist. Ist es die manchmal spielerische Zerstörung von Systemen oder das, was Computerhacker auch unter Hacking verstehen, nämlich die Verwendung von Systemen für einen Zweck, für den sie eigentlich nicht gedacht waren?
Also das Letztere passt eigentlich auch auf die Biologie, weil wenn man jetzt eine Zelle nimmt und da was drin rumbastelt, dann hat man ja im Prinzip auch die Zweckentfremdung von dem System. Man kann DNA im Computer designen oder Proteine, Funktionen am Computer sich anschauen. Da gibt es riesige Datenbanken, wo man nachschlagen kann, was man möchte. Dann nimmt man davon die Sequenz, also das Programm, das genetische Programm, kann die sich sozusagen ausdrucken lassen. Da gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Das kommt dann in so winzigen kleinen Portionchen im Mikroliterbereich, kommt das dann geschickt. Und dann gibt es Protokolle, also so eine Art Rezepte, wie Kochrezepte, mit denen man dann eine Zelle kurz aufmacht, die DNA reintut und dann eben sie umprogrammiert hat dadurch. Und dann führt sie die Funktion aus, die man sich vorgestellt hat oder auch nicht. Also es ist nicht ganz so einfach wie am Computer, deswegen nur bedingt die Analogie, aber es geht in die Richtung, ja.
Wenn man jetzt einen Science-Fiction-Film zu Rate ziehen würde, da würde man sofort denken, okay, DNA-Spritze und mir wachsen jetzt dein dritter Arm und lila Augen. Aber was ist jetzt so ein konkreter, also vielleicht mal ein Beispiel für Biohacking, wie es heutzutage möglich ist?
DNA-Spritze und dann wächst alles Mögliche raus, wie man sich es vorgestellt hat. Das ist noch Science-Fiction, das wird es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben. Aber man kann zumindest mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Also wir haben mal Zellen blau gefärbt, also ein Gen eingebaut, das eine Farbreaktion machen kann, damit sie blau werden. Das machen sie normalerweise nicht. Irgendwann wird es sicherlich noch in diese Computerecke noch weiter reingeraten, dass man dann damit auch Rechenoperationen machen kann oder halt das als Sensoren, als Biosensoren, Umweltsensoren verwendet, die dann Informationen integrieren. Weil das macht eine Zelle an sich schon, das ist die natürliche Funktion von Zellen, es ist die Umwelt wahrzunehmen, die Informationen zu verrechnen und dann eine Reaktion zu zeigen, dass man eben halt zu dem Zugriff auf diese Funktionen bekommt.
Genmanipulation oder Genveränderung ist ja ein großes Thema, was auch unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert wird. Unterscheiden sich da eigentlich die Biohacker von, sag ich mal, normalen Wissenschaftlern oder Unternehmen, die sich mit der Veränderung von Genen befassen?
Wir haben einen Code of Conduct, den haben die Wissenschaftler nicht. Bevor wir überhaupt eigentlich mit einer Szene weltweit irgendwas gemacht haben, haben wir uns lange diskutiert online. Wir haben einen Absatz, wo wir sagen, dass es nicht für militärische Zwecke zum Beispiel verwendet werden darf. Wir legen halt viel Wert auf Transparenz, dass alles, was wir machen, alle Ideen, alle Konzepte und die Protokolle, die Daten und die Resultate eben am besten online für alle zugänglich sind. Das ist, glaube ich, gerade das größte Problem, das wir in dieser ganzen biotechnologischen Forschung haben, ist, dass die Forschung sich abgekoppelt hat von der Erkenntnisfortschritt in der Gesellschaft. Und was wir jetzt halt versuchen, ist, das zurückzubringen in die Gesellschaft rein, weil eben diese Daten, ich meine, das ist ja die Information über das Leben an sich. Da kann meiner Ansicht nach niemand sagen, das gehört jetzt mir alleine und kein anderer darf darüber Bescheid wissen, sondern das ist eigentlich was, was alle angeht. Das ist ein Gemeingut in meinen Augen. Und genauso sollte das, finde ich, auch auf dem technologischen Level gehandhabt werden.
Aber wie bewerten Sie diese Entwicklung, dass Firmen wie 23andMe und andere also bereits für sehr wenig Geld Genanalysen anbieten?
Also 23andMe bin ich skeptisch, weil das die Firma gehört der Frau von dem Google-Gründer. Und ich bin nicht so ganz erfreut, wenn Google auch noch meine genetischen Daten in ihrer Datenbank hat. Also ich glaube, wenn man da eben einen Open-Source-Ansatz anwendet und das halt eher so macht, wie jetzt die Linux-Leute das gemacht haben oder die Wikipedia-Leute und das halt kollaborativ verarbeitet, dann macht das, glaube ich, Sinn. Also wenn es halt im Prinzip ein Gemeinschaftsprojekt ist, wo es jetzt nicht darum geht, dass Informationsvorteil bei einer einzelnen Firma entsteht.
Das heißt aber auch sozusagen, das Genom wird von Ihnen angesehen als schützenswertes Gut eines Einzelnen. Also der Datensatz des eigenen Genoms.
Man sollte darüber Verfügungsgewalt behalten können. Wobei das natürlich auch schwierig ist, weil man verliert da ständig irgendwo Zellen. So, es fällt einem mal ein Haar aus, dann hat man da Zellen irgendwo verloren. Das heißt, man streut das ja von sich aus. So, das passiert halt einfach. Im Prinzip könnte ja jemand, der eine Reinigungsfirma, die Staub saugt, könnte ja die ganzen Haare durchsequenzieren und dann die genetischen Daten aller Mitarbeiter in der Firma oder sowas rauskriegen. Das wäre ja denkbar im Prinzip. Aber keine Ahnung, also da habe ich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, wie man damit umgehen soll. Das müssen wir jetzt halt aktuell diskutieren. Ich meine, diese ganzen Technologien, die kommen in einem Affenzahn auf uns zu. Und mir persönlich hat die Diskussion, die in den letzten 10 Jahren vor allem gelaufen ist, nicht gereicht. Also ich finde, sie hat eigentlich nicht wirklich stattgefunden.
Ja, die Diskussion über den Umgang und die Veränderung mit den Daten, durch die Daten, die unser Körper produziert, die muss schneller gehen, damit sie dem technologischen Fortschritt mithalten kann, sagt Molekularbiologe Rüdiger Trojok.
In einem anderen Bereich ist diese Diskussion schon etwas weiter. Bei der Analyse von großen Datensammlungen, die unter dem Stichwort Big Data zusammengefasst wird. Damit beschäftigen wir uns gleich. Vorher noch ein kurzes Stück Musik aus dem Club Transmediale von Alexander Robotniks January 2014 Mix.
Musik von der Transmediale, auf der auch die Sozialwissenschaftlerin Kate Crawford über Big Data diskutiert hat. Weil bei Big Data geht es um die Analyse der riesigen Datenmengen, die anfallen, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen.
So zumindest die abstrakte Definition. Was es genau ist, ist eigentlich unklar. Big Data wird als Schlagwort sowohl für rosige Zukunftsaussichten als auch für düstere Dystopien verwendet. Wir haben Kate Crawford getroffen und wollten von ihr deswegen als allererstes wissen, was ist denn dieses seltsame Big Data überhaupt?
Well, it's interesting because it's a relatively recent term. I mean, because it's had so much hype around it recently, we feel as though it's just appeared in the last couple of years. But in actual fact, if you go
Wenn man sich den ganzen Hype um Big Data anschaut, dann könnte man denken, dass der Begriff ziemlich neu ist. Der Eindruck täuscht jedoch. In Fachartikeln wurde das Wort bereits in den 90ern benutzt. Aber bis heute gibt es eigentlich keine brauchbare Definition. Ich benutze deshalb gern 3 Punkte, um zu erklären, was Big Data ist. Erstens geht es um eine große Zahl von Computern, die zu einem bestimmten Zweck miteinander verbunden werden. Im zweiten Punkt geht es um bestimmte Analyseverfahren und Vorhersagemethoden. Zu guter Letzt hat Big Data aber auch eine gewisse mythische Ebene. Denn alle reden darüber. Deshalb ist es auch wichtig, dass Wissenschaftler, Künstler und Aktivisten einen kritischen Blick darauf werfen.
But I think it's quite important that academics and artists and activists are actually quite critical of it.
Der Wissenschaftler Viktor Mayer-Schulmerger, der sich auch viel mit Big Data befasst, sagt ganz euphorisch, Big Data zeigt uns, wie die Welt wirklich ist. Und die Transmediale bezeichnet Big Data hingegen als digitalen Abfall. Wo würden Sie Big Data einordnen?
Well, it's interesting, isn't it? Is Big Data trash or treasure? And I think the answer is actually somewhere in between.
Ich denke, die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Anwendungen und vor allem die Erforschung von Big Data noch sehr jung sind. Noch gibt es mehr Fehlprognosen als tatsächlich brauchbare Erkenntnisse. Es gibt einige Big Data-Fundamentalisten, die leider immer wieder Korrelation mit Kausalität verwechseln und glauben, dass die Wahrheit in riesigen Datensammlungen steckt. Ich sehe das sehr kritisch. Allein schon der Begriff der Rohdaten ist eigentlich ein Oxymoron. Er widerspricht sich selbst. Es gibt keine Rohdaten oder Daten an sich. Sie sind ein menschliches Konstrukt und voll von Vorurteilen und das bereits vor einer Analyse der Daten. Insofern ist Big Data nichts anderes als eine Spiegelung unserer Kultur. Im Guten wie im Schlechten. Es gibt Datensätze, die darüber entscheiden, wie wir wohnen, welche Krankenversicherung wir bekommen. Sogar der Zugang zu Bildung wird von Big Data beeinflusst. Und dabei wird ständig diskriminiert. bei Online-Werbung zum Beispiel. Reiche Menschen sehen ein anderes Internet als arme. Wenn man sich also die Konzepte hinter Big Data genauer anschaut, dann sind das alles irgendwie diskriminierende Praktiken.
So these kinds of discriminatory practices, I think, are more of the sort of the devils in the details when it comes to Big Data.
Man könnte sagen, dass Big Data also nicht die Wahrheit ist, dass es immer von Vorteilen schon geprägt ist und dass es auch benutzt werden kann, um zu diskriminieren und dass diese Diskriminierung durch Algorithmen stattfindet, die wir gar nicht kennen oder die uns nicht gezeigt werden. Gibt es noch andere politische oder ethische Konsequenzen von der Arbeit mit Big Data?
I think there's a whole range of implications, and I think we can see them from the small range in terms of the way that big data might be used to reflect on the human body, to the large scale, the way that big data is reshaping the market and reshaping the state.
Die Auswirkungen sind sehr vielschichtig. Vom Individuum bis hin zum Staat wird Big Data so ziemlich alles verändern. Unser Selbstbild, die Art und Weise, wie Märkte funktionieren und sogar das, was wir als Gesellschaft bezeichnen. Wichtig ist mir dabei vor allem der Gedanke des Opt-out, also die Frage, ob und wie man sich dem Big-Data-System entziehen kann. Wenn wir uns zum Beispiel Social Media anschauen, meinetwegen Facebook oder Twitter. Bei diesen Diensten gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen, die niemand wirklich versteht. Mit einer Anmeldung erlaube ich einem Algorithmus nicht nur meine Daten zu verarbeiten, sondern auch alle Daten meiner Freunde und Freundesfreunde. Wer mitmachen will, muss zustimmen. Man hat keine Wahl. Und so langsam kommen wir dahin, dass Daten auch außerhalb des Netzes gesammelt werden. Big Data kommt in die echte Welt, auf unsere Straßen. Sogenannte Smart City-Konzepte sollen Städte intelligenter machen. Sensoren erfassen jeden Schritt zur Arbeit oder beim Einkaufen. Man wird gescannt, ob man es will oder nicht. Schon heute gibt es Unternehmen, die Daten von Smartphones erfassen, sobald sie versuchen, sich in ein WLAN einzuwählen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Big Data in gewisser Weise die virtuelle Welt verlässt und Einzug in unsere physikalische Umgebung nimmt. Die Diskussion um Privatsphäre ist da nur ein Punkt. Ich denke, es geht vielmehr um Fragen der Ethik und vor allem um Diskriminierung.
So I think this raises a lot of questions. Some of them are about privacy, but I think they actually go much broader to questions about ethics and discrimination.
Das Spannungsfeld, das sich gerade auftut, ist ja einerseits, sagen Sie, man muss sich ausnehmen können vom Big Data. Andererseits müssen aber alle drin sein, weil sonst ist man ja unsichtbar. Wie erklärt man das?
The problem with the way that we understand Big Data is that if you don't appear in the set, then you don't count.
Das Problem bei Big Data ist, wenn du nicht in einem Datensatz auftauchst, dann existierst du auch nicht. Das wird vor allem dann ein Problem, wenn es darum geht, Ressourcen zu verteilen. In einem Krisenfall wäre es wichtig zu wissen, wie viele Menschen sich wann wo aufhalten, um schnell und effektiv Nahrung verteilen zu können. Oder wenn es darum geht, Straßen und Wege zu reparieren. Heute gibt es Apps, mit denen man Politikern mitteilen kann, dass ein Loch in der Straße ist. Hier bilden Daten die Grundlage für eine Reparatur. Wer die technische Schnittstelle nicht benutzt, bleibt außen vor. So entsteht nach und nach eine gewisse gesellschaftliche Spannung zwischen Leuten, die Teil des Systems sind, und den Außenseitern. Wir müssen uns jetzt überlegen, ob wir eine solche technische Schnittstelle verpflichtend haben wollen oder ob wir ein Recht zum Ausklinken, ein Opt-out-Gesetz etablieren. Das Problem ist, dass durch die schnelle technologische Entwicklung dieser Diskurs unterdrückt wird. Die Wahl zum Opt-out ist bald keine Wahl mehr, und auch darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wie können wir sicherstellen, dass Datenbanken diskriminierungsfrei sind? Welche kulturellen Schlussfolgerungen ziehen wir aus den wachsenden Datenmengen, in denen immer mehr Menschen erfasst werden?
Then we need to again be asking about, well, what are the cultural assumptions, even if they have more people contained within them?
Das Problem ist also nicht so sehr, dass Daten über uns anfallen und analysiert werden können, sondern dass der Umgang damit häufig zu unreflektiert und diskriminierend sind. Die Sozialwissenschaftlerin Kate Crawford war das, die wir auf der Transmediale in Berlin gesprochen haben.
Ja, und im Club Transmediale, dem begleitenden Musikfestival, traten auch Gambling Fur, ein Musikerduo aus London, auf. Und dahinter steckt Daniel O'Sullivan und Alexander Tucker, von denen wir jetzt das Stück Dancing Light hören. Ja, und apropos Musik bzw. Klangsammlungen, auf der Transmediale in Berlin wird natürlich nicht nur philosophiert über Big Data oder Biohacking. Transmediale heißt auch, dass sich Medienkünstler in ihre schwarzen Rollpullis werfen und für uns Dinge in den Fokus rücken, an die wir im Alltag nicht andauernd denken. Luca Toyboy zum Beispiel hat das getan. Der arbeitet gern mit älterer Technik, um Sounds neu zu erleben, mit Kassettenrekordern, Gameboys oder jetzt ganz aktuell mit Walkie-Talkies.
Walk That Sound heißt dann auch sein Projekt, für das die Transmediale ihn eingeladen hat. Damit er die ganze Technik nicht herumschleppen muss, hat er sich in Berlin erstmal die notwendigen Walkie-Talkies besorgt und sich damit im Club West Germany in Berlin-Kreuzberg niedergelassen. In dieser Woche hieß es jetzt jeden Abend zwischen 18 und 19 Uhr alle mal losgehen und gleichzeitig Sounds senden, bitte.
Und wie sich das anhört und was da genau mit den Walkie-Talkies passiert, das hat sich Lucia Hodinka mal angesehen und natürlich auch angehört.
Soundcheck im West Germany. Luca Toyboy, Soundkünstler aus Serbien, hat sein Setup für die Transmediale fertig aufgestellt. 6 Walkie-Talkies liegen auf einem Tresen bereit für seine Performance Walk That Sound. Dann stehen da noch 6 Boxen im Raum verteilt und die sind mit Kabeln angeschlossen an ein großes Mischpult. Sozusagen Luca Toyboys Arbeitsplatz während der Transmediale.
Ich weiß, es wirkt, als würde ich nicht wirklich was machen. Aber ohne mein Setup würde nichts passieren. Niemand würde einfach so Klänge sammeln, sie mixen und zusammenführen. Ich bin quasi zeitgleich Kurator, Künstler und Techniker. Und ich baue darauf, dass Leute Teil meines Systems werden.
And then I expect people to just participate in my system.
Walk That Sound, das erinnert vom Namen sofort an Soundwalks, die in den 1970ern in Vancouver aufkamen. Kreativ und entdeckend läuft der Soundwalker mit einem Aufnahmegerät durch den Raum und nimmt so viel bewusster seine Umgebung wahr und die Geräusche dazu auf. In letzter Zeit sind Soundwalks besonders populär geworden, um damit Städte oder Stadtviertel kennenzulernen, also als touristischer Wegweiser in App-Form zum Beispiel. Bei Luca Toyboys Walk That Sound geht es aber weder um Klangaufführung noch darum, die Geräusche der Umgebung für immer festzuhalten. Ihm geht es um den Moment. Seine Sound Scouts gehen mit den Walkie-Talkies eine Stunde lang draußen herum. Keiner weiß vorher, wo sie hingehen. Die Sounds kommen hier oben über die Boxen dann zusammen. Und hier hört er, wo sich die Scouts gerade herumtreiben.
For example,
Letztens sind welche in ein Casino gegangen. Ich hatte gar keine Ahnung, was für ein Ort das war. Voll die komische Atmosphäre kam mir an, nicht wirklich erkennbar. Und das mischte sich mit Sounds aus der U1. Einsteigen bitte, war zu hören. Und dazu kamen noch zufällige Gespräche von türkischen Verkäufern hier am Cottbusser Tor.
5 Walkie-Talkies liegen noch auf dem Tresen, als Thomas, transmediale Besucher und Teil der Band Psycho & Plastic, sich eins greift.
Auf Sprechen drücken und Sounds schicken.
Will somebody say something at some point?
You can have the suggested inspiration.
Okay.
Die Inspiration dafür war gerade ein Zettelchen, das ich bekommen habe, da steht Colors drauf, also Farben. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie schöne gelbe oder braune oder pinke Sounds finde.
Jetzt stehen wir draußen im Dunkeln mit Walkie-Talkie in der Hand. Die Anweisung Farben lässt Thomas auch die pinke Wand sehen auf dem Weg runter zum Gleis U-Bahnhof Cottbusser Tor. Sofort hält er sein Walkie-Talkie daran.
Pink, rosa.
Was hören die jetzt da oben im West Germany? Aus welcher Box kommt das Pink, das Thomas da hochschickt? Wie viele andere Scouts übermitteln auch gerade Töne und mit welchen anderen Sounds mischt sich das Pink da gerade? Wir wissen es nicht und Thomas wird darüber philosophisch.
Na, oben bin ich irgendwie so anonymisierter Teilnehmer. Aber das, was dann gemeinsam entsteht, was ich selber nicht einsehen kann, das ist dann wohl in dem Fall jetzt die Kunst da oben im West Germany drin. Das ist so, wie ich als Individuum ja auch gar nicht wirklich weiß, was die Gesellschaft ist, zu der ich beitrage. Die kann ich wieder nur von außen sehen und ja, komplex.
Thomas drückt fleißig den Walkie-Talkie-Knopf an einem Papierkorb.
Das war blau. Mit ein bisschen Grau, Silber, Silbergrau, Blau.
Walkie-Talkies funktionieren über eine offene Frequenz. Deshalb kann auch hier beim Walk That Sound jederzeit ein völlig Fremder, ohne es zu wissen, Teil der Performance werden. Ein Fahrradkurier zum Beispiel oder ein Hobbyfunker. Hacker im Grunde, die nicht mal wissen, dass sie gerade Hacker sind, weil sie tun, was das System ihnen vorgibt. Über die offene Frequenz funken.
this is someone not related to us.
Der hat mit uns nichts zu tun. Von uns ist nur einer da draußen und der funkt auch gar nicht auf diesem Kanal.
Und schon ist der Fremde wieder weg. Walk That Sound ist ein flüchtiges Projekt, nur für den Moment. Nichts, was Luca Toyboy später nochmal nachhört oder verändert oder als Grundlage für irgendetwas anderes nimmt. Dafür fehlt ihm auch einfach die Zeit. Das Projekt soll im besten Fall das Denken anregen.
Ich habe keine eigene Message. Ich werfe einfach Fragen auf.
Thomas gibt sein Walkie-Talkie wieder ab. Hat Luca Toyboy denn irgendwas mitbekommen von den Farbsounds, die er übertragen hat?
Ich habe ein Pfeifen gehört, dann wurde etwas vorgelesen und irgendwas mit Farben. Ich habe Pink gehört.
Luca Toyboy wundert sich ein bisschen, dass die Soundscouts oft sehr schüchtern sind. Nur Geräusche übermitteln, wenig in die Walkie-Talkies reinsprechen und auch, dass sie nicht untereinander kommunizieren, was ja technisch möglich ist. Aber er ist sich ganz sicher, dass Walkie-Talkies in Zukunft eine Rolle spielen werden.
That's actually coming. I saw a lot of tourists using them, like people from Asia.
Ich habe gesehen, dass Touristen sie benutzen, Asiaten in Paris zum Beispiel. Walkie-Talkies werden bestimmt bald ganz groß. Das werden wir noch sehen.
Walkie-Talkie, bigger Walkie-Talkie awareness in the coming years.
Ja, so klingen Walkie-Talkies. Und die kommen ganz groß raus, sagt Luca Toyboy vom Projekt Walk That Sound, das auf der Transmediale in Berlin Halt gemacht hat. Lucia Hodinka hatte den Künstler getroffen. Walkie-Talkies gehören in die Zukunft. Markus, würdest du diese These unterschreiben?
Naja, also man muss schon mal sagen, wenn jetzt alles so bleibt, wie es ist, natürlich eher nicht, weil es ja eine alte analoge Technologie ist. Aber die ist natürlich von Vorteil, wenn wir uns also eine postapokalyptische Welt vorstellen, in der es keine Digitaltechnik mehr gibt, in der Infrastruktur zusammenbricht, dann sind Walkie-Talkies auf einmal wieder Gold wert, weil die funktionieren ja ohne, dass man etwas anderes braucht. Man braucht einfach nur zwei Walkie-Talkies, kann miteinander sprechen und es kann doch von niemand kontrolliert und beeinflusst werden. Das ist eine andere Sache. Die Infrastruktur kann kontrolliert werden, Walkie-Talkies eher nicht.